SWR 2 aktuell.
Im Studio ist Pascal Fournier und das sind unsere Themen bis 12:30. Bundesinnenminister Seehofer besucht die Katastrophengebiete in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Angesichts der Überflutungen beginnt in Berlin eine Diskussion über den Katastrophenschutz in der Bundesrepublik und in England sind mit dem heutigen Tag praktisch alle Corona-Beschränkungen aufgehoben. Es ist noch nicht vorbei. In den Katastrophengebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hat sich die Lage zwar ein bisschen entspannt, wenn man das überhaupt so ausdrücken möchte. Es hat zumindest nicht weiter geregnet, aber anderswo durchaus, und zwar teils heftig. Die aktuellsten Hochwasserbilder kommen aus Bayern, wobei die Behörden auch dort ganz vorsichtig Entwarnung geben. Es wird wohl nicht ganz so schlimm kommen, wie ursprünglich befürchtet. Dagmar Bohrer-Glas berichtet.
Im Berchtesgadener Talkessel sind heute alle auf den Beinen. Alle packen mit an, mit Schaufel und Schubkarre.
Geht halt was weiter, aber es liegt schon massiv was um. Wird schon ein paar Tage dauern, schätze ich mal.
Neben dem THW hilft auch die Bundeswehr mit 100 Kräften. Häuser, Straßen und Schienen müssen von Geröll und Schlamm befreit werden. Die Kinder haben aufgrund der aktuellen Lage schulfrei. Schönau am Königssee wurde von dem Unwetter schwer getroffen. Eine ganze Siedlung wurde evakuiert, weil Hangrutsche drohten. Der Feuerwehreinsatzleiter Sebastian Walch.
Ja, wir haben jetzt also drei Häuser, die noch unbewohnbar sind und 7, 8, die bewohnbar sind, also die schon zu Hause schlafen dürfen und bestimmte Einschränkungen, also sie dürfen nur, ich sage es jetzt ganz grob, die Talseite nutzen. Die bergseitigen Räume sind gesperrt, weil eben wir aufgrund vom Hangdruck noch nicht wissen, wie das mit der Baustatik ist.
Die berühmte Bob- und Rodelbahn in Schönau am Königssee ist zerstört, der Schaden immens. Hier wird diesen Winter nicht trainiert werden können. Somit fehlt den Sportlern eine wichtige Trainingsmöglichkeit für die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking. Die zerstörte Rodelbahn ist derzeit ein beliebtes Fotomotiv. Das Landratsamt appelliert, das Areal nicht zu betreten, es sei einfach zu gefährlich. Unterdessen hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder Hilfen für die Betroffenen versprochen und einen Klimaruck in Deutschland gefordert. Im ARD-Morgenmagazin bezeichnete er die Unwetter in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und in Bayern als Weckruf.
Seit Tagen ist viel Politprominenz vor Ort in den betroffenen Gebieten, um sich ein Bild zu machen, um Trost zu spenden, um Hilfe zuzusagen. Der Vizekanzler, Ministerpräsidentin bzw. Ministerpräsident, die Kanzlerin und der Bundespräsident. Wer bislang noch nicht da war, das ist der ureigentlich zuständige Bundesminister Horst Seehofer, Ressortchef für Inneres, Heimat und Bau. Er reist heute in die Flutgebiete. Am Nachmittag wird er im Kreis Ahrweiler erwartet. Zur aktuellen Situation dort SWR-Reporter Johannes Baunert.
Die Ahr hat sich wieder in ihr ursprüngliches Flussbett zurückgezogen. Im Ort Ahrbrück wird erst jetzt, 5 Tage nach der Flut, das ganze Ausmaß der Katastrophe deutlich. Die Straßen voll mit Dreck und Staub, es riecht nach Heizöl. Bäume sind entwurzelt, Wohnwagen von den Fluten übereinander gestapelt. Für die Helfer ist es nicht einfach, da den Überblick zu bekommen, sagt Michael Winterscheid. Er koordiniert die Hilfe in Ahrbrück.
Ein Ortsteil von uns ist immer noch nicht wirklich angeschlossen, noch nicht wirklich zugänglich. Da geht heute auch die Feuerwehr rein. Erst dann wird man so ein bisschen einen Überblick über die Gesamtlage hier in unserem Dorf auch sehen.
Wer kann, packt mit an. Die Hilfsbereitschaft in der Region ist riesig. Im Sammelzentrum am Nürburgring sind Lebensmittel, Kleidung und Kosmetikartikel für die Region angekommen. Insgesamt nehmen sie eine Fläche von rund 3 Fußballfeldern ein. Auch vor Ort ist die Hilfsbereitschaft groß, erzählt Jakob Petermeier, ein Anwohner in Ahrbrück.
Da kamen Syrer, da kamen Türke, Albaner, die kamen von Neuwied, von Andernach. Wir haben das heute Morgen gelesen, wir wollen helfen. Die Hilfsbereitschaft, da ist... Entschuldigung. Alles Material wert, der ist zu ersetzen. Wir leben noch, ne? Kann man sagen. Ne?
Gasleitungen sind gerissen. Seit Tagen gibt es in Ahrbrück kein sauberes Trinkwasser. Auch der Strom ist vielerorts noch immer weg. Die Bundesregierung will Mitte der Woche eine Soforthilfe von 300 Millionen Euro beschließen. Ob das reicht, ist noch nicht klar. Doch neben den materiellen Schäden bleiben auch die emotionalen. Zu schlimm ist das, was viele Menschen an der A in der Nacht zu Donnerstag erleben mussten, so Anwohner Jakob Petermeier.
Das Schlimme war, ich habe gesehen, jede Menge Autos, die hier runterkamen, da saßen Menschen drin, die haben um Hilfe geschrien. Nachts so um 12:30 guckte ich vom Balkon hier rüber, da sah ich, unten standen Häuser, 2 Stück, da saßen Leute um Dach mit einer weißen Fahne. Drehte ich mich rum, bin einen Meter zurückgegangen zu meiner Frau, sag ich, da musst du dir mal angucken. Sagst du, was denn? Ja, sag ich, Das Haus war weg.
Peter Meyer und seine Frau konnten sich retten. Doch das Wasser zerstörte das Erdgeschoss ihres Hauses vollständig. Derweil geht die Suche nach den Vermissten weiter. Hubschrauber sind in der Luft und machen Bilder. Am Boden sucht die Polizei in den Trümmern nach Überlebenden und nach Toten. Für den Nachmittag wird Bundesinnenminister Horst Seehofer in Ahrweiler erwartet. Er will sich ein Bild von der Arbeit der Hilfskräfte machen. Doch es wird Jahre dauern, bis alle Schäden der Katastrophe beseitigt sind. Aus Saarbrück, Johannes Baumert.
Fast 160 Tote sind es inzwischen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Die Zahl ist noch nicht endgültig und die Bilder der Verwüstungen erinnern auch 5 Tage nach der Flut immer noch eher an einen Roland-Emmerich-Film als an die Tagesschau. Seit Tagen schippen Menschen in Erftstadt, im Kreis Ahrweiler und anderswo Schlamm. Sie türmen die zertrümmerten Reste ihrer Habseligkeiten zu imposanten Schuttbergen auf. Sicher ist, auf diese Fluten war die Republik nicht eingestellt. Fragt sich nur, warum nicht? Und so wird, während vor Ort peu à peu die Folgen der Katastrophe beseitigt werden, in Berlin immer eingehender über den deutschen Katastrophenschutz diskutiert. Aus der Hauptstadt berichtet Isabel Reifenrath.
Viele Menschen seien nicht rechtzeitig gewarnt worden, kritisierte FDP-Fraktionsvize Michael Theurer. Auch die Chefin der Linkspartei, Susanne Hennig-Welso, erklärte, entweder die Regierung habe die Warnung nicht ernst genommen oder sie sei nicht mit dem nötigen Nachdruck an die zuständigen Behörden weitergeleitet worden. Dem Bundesinnenministerium untersteht das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Der Chef des Bundesamtes ist Armin Schuster. Er wies die Vorwürfe im Deutschlandfunk zurück.
Der Deutsche Wetterdienst macht seine Vorhersage, die war im Nachhinein ziemlich gut. Aber natürlich ist die nicht so präzise, dass man exakt sagen kann, welchen Ort trifft es in welcher Intensität und räumlichen Ausdehnung.
Noch, sagte er, gehe es darum, Menschenleben zu retten. Manöverkritik sei erst später dran.
Die Warninfrastruktur, glaube ich, ist nicht unser Problem gewesen, sondern die Frage, wie sensibel reagieren Behörden, aber auch Bevölkerung auf solche Warnungen.
Was genau schiefgelaufen sei, könne er nicht sagen, so Schuster. Auch die Klimatologin Friederike Otto glaubt, dass in Deutschland niemandem bewusst sei, dass Wetter töten kann.
Dieses Bewusstsein, das müssen wir unbedingt ganz schnell schaffen.
Die Klimatologin und ihr Team werden die Ursachen für die Hochwasserkatastrophe nun untersuchen. Grünen-Chefin Annalena Baerbock sprach sich im ZDF MoMA dafür aus, dem Bund mehr Kompetenzen beim Katastrophenschutz zu übertragen.
Ich glaube, das haben wir jetzt auch schon in der Corona-Situation gesehen, das haben wir bei Waldbränden zuvor vorgesehen, dass für überregionale Ereignisse die Bundesebene eine stärkere koordinierende Rolle auch über das BBK haben sollten, damit dann wirklich Hilfskräfte, professionelles Material, im Zweifel auch aus dem europäischen Ausland, wirklich schnellstmöglich zum Einsatz kommen kann und wir bei der akuten Hilfe, gerade auch bei der Warnmeldung, schneller agieren können.
Bisher sind die Länder und Kommunen verantwortlich. Die Hochwasserkatastrophe jetzt hat noch einmal gezeigt, dass vielerorts keine Sirenen geheult haben. Das Bundesinnenministerium hat vor wenigen Monaten nach fehlgeschlagenen Tests ein Förderprogramm von 90 Millionen Euro aufgelegt. Laut Armin Schuster, dem Chef des Bundesamtes für Katastrophenschutz und Bevölkerungshilfe, wird diese Summe aber gar nicht reichen. Er arbeitet seit Mai an einer Reform.
Das Bundeswarnkataster wird Ende des Jahres fertig sein. Dann wissen wir, wir setzen hier auf einen Warnmittelmix, analoger und digitaler Warnmittel. Dann wissen wir, wie sieht's in Deutschland wo aus.
Auch über Warn-Apps für Unwetterkatastrophen wurden die Menschen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gewarnt. Allerdings haben nur etwa 1/10 der Bevölkerung eine solche App auf ihr Smartphone geladen. Schuster setzt auf einen Mix, Sirenen und Warn-Apps. Die Technik, automatisch an alle Smartphones Warnungen zu schicken, wie es sie im Ausland gibt, hält er hingegen für zu teuer. Isabel Reifenrath, Berlin.
Es ist 12.14 Uhr. Erinnern Sie sich noch an die Bilder vom Finale der Fußball-Europameisterschaft Sonntag vor einer Woche? Italien gegen England? An die Bilder von Three Lion-Fans, die sich in sicherer Erwartung des Titelgewinns singend und feiernd in den Armen lagen, ohne Masken, ohne Abstand, kurz ohne jede Pandemievorkehrung? Wenn man sich an diese Bilder von vor 8 Tagen erinnert, dann fragt man sich, was an Corona-Beschränkungen in Großbritannien jetzt eigentlich noch gelockert werden könnte. Und doch ist es heute soweit. Um Mitternacht ist der lange angekündigte Freedom Day angebrochen, an dem so gut wie alle Beschränkungen wegfallen. Freedom Day, natürlich eine Anspielung auf den Victory Day, auf den Sieg über Nazi-Deutschland vor 76 Jahren, auf das berühmte Victory-Zeichen von Winston Churchill. Dessen glühender Verehrer und politischer Ur-Ur-Urenkel Boris Johnson allerdings stößt mit seinem symbolischen Tag längst nicht nur auf Euphorie. Was vielleicht auch daran liegt, dass Corona, anders als Deutschland im Mai 1945, anscheinend noch längst nicht besiegt ist. Großbritannien-Korrespondentin Imke Köhler berichtet.
Es ist die letzte Stufe eines langen Weges. England war Anfang Januar in seinen dritten Lockdown gegangen. Erst 2 Monate später, am 8. März, wurden die Schulen wieder geöffnet. Mitte April durften Geschäfte wieder öffnen, die nicht für die Grundversorgung nötig sind. Danach gab es weitere Lockerungen am 17. Mai. Und nun soll das Land, 4 Wochen später als ursprünglich geplant, wieder ohne Corona-Vorgaben leben können. Gesundheitsminister Sajid Javid hatte das vergangene Woche im Unterhaus so begründet.
We have looked closely at the data. And we firmly believe that this is the right time to get our nation closer to normal life.
Die Regierung habe sich die Daten genau angesehen und sei davon überzeugt, dass dies der richtige Zeitpunkt sei, wieder zu mehr Normalität zurückzukehren.
Now to those who say, why take this step now? I say, if not now, when?
Allen, die fragen, warum jetzt, sage ich, wenn nicht jetzt, wann dann? Es wird niemals den perfekten Zeitpunkt geben, diesen Schritt zu gehen, weil wir dieses Virus nicht auslöschen können. Ob es uns passt oder nicht, das Coronavirus verschwindet nicht.
Coronavirus is not going away.
Die Regierung verweist auf das erfolgreiche Impfprogramm, das dafür sorgt, dass die Zahl der schweren Covid-Erkrankungen und Todesfälle trotz stark steigender Infektionen verhältnismäßig gering bleibt. Der Epidemiologe Professor Neil Ferguson, der Mitglied des wissenschaftlichen Krisenberaterstabes ist, machte in der BBC allerdings deutlich, dass Prognosen schwierig sind.
I think it's almost certain we'll get to 1,000 hospitalizations per day.
Es ist fast sicher, dass wir 1,000 Krankenhauseinweisungen pro Tag haben werden und 100.000 Neuinfektionen pro Tag. Die entscheidende Frage ist, verdoppelt sich das noch oder gehen die Zahlen sogar noch weiter rauf? Das können wir nicht vorhersagen. Wenn wir 2000 Krankenhauseinweisungen pro Tag bekommen, dann würde das zu erheblichen Problemen führen, zu Verschiebungen von Operationen und der Rückstau im NHS würde immer größer werden. Viele Wissenschaftler und Mediziner sehen die Aufhebung der Restriktionen, das Ende von Mundschutzpflicht und Abstandsregeln, kritisch. Wie es weitergeht, wird auch davon abhängen, wie abrupt die Menschen in England alle Vorsicht fahren lassen. Boris Johnson appelliert an die Vernunft der Bürger. Sie sollten in bestimmten Situationen auch weiterhin eine Maske tragen. Ob dieser Appell aber genügt, wenn es keine Verpflichtung mehr gibt, bleibt abzuwarten. Imke Köhler, London.
Das israelische Unternehmen NSO Group hat etwas im Angebot, das man zwar praktisch nirgends kaufen kann, für das es aber trotzdem weltweit eine große Nachfrage gibt. Die NSO Group entwickelt und vertreibt nämlich ausgetüftelte Überwachungs- und Spähsoftware. Und das offenbar in alle Welt, wie eine internationale Recherche gezeigt hat. Im Sortiment insbesondere das laut Experten derzeit wohl effizienteste und leistungsfähigste Spähprogramm für Smartphones mit dem schönen Namen Pegasus. Und das wurde und wird von Polizeien und Geheimdiensten offenbar lebhaft eingesetzt. Ein internationaler Rechercheverbund konnte einen Datensatz von 50.000 Telefonnummern einsehen und bearbeiten. Ergebnis: Auf 37 Smartphones fanden sich Spuren von Pegasus. Diese Smartphones gehörten Aktivisten, Oppositionellen, auch Journalisten. In Deutschland gehören WDR, NDR, Süddeutsche Zeitung und Die Zeit zu diesem Rechercheverbund. Georg Maskolo ist Mitglied dieses Rechercheteams. Herr Maskolo, 37 Smartphones von 50.000, das klingt erstmal nicht so schrecklich viel. Wie bewerten Sie denn diese Größenordnung?
Na, ich glaube, man muss diese beiden Zahlen auseinanderhalten. 50.000 sind die potenziellen Ziele, die Kunden der NSO anvisiert haben. Und dann haben wir versucht, diese Telefonnummern realen Personen zuzuordnen. Und dann haben wir in einem zweiten Schritt uns gefragt, auf wen können wir eigentlich in Vertraulichkeit zugehen und sie darum bitten, die Handys untersuchen zu lassen, ohne dass die Vertraulichkeit dieser Recherche schon vorab gebrochen wird. Und deswegen haben wir uns letztlich für genau diese Stichprobe entschieden.
Wer späht denn da oder hat gespäht? Weil wenn Aktivisten, Oppositionelle und Journalisten zu den Opfern gehören, dann klingt das doch eigentlich nach staatlichem Vorgehen, oder?
Ja, das und diese israelische Firma NSO sagt auch, dass sie ihre Technologie prinzipiell nicht an Privatleute verkauft, sondern ausschließlich an staatliche Behörden. Die Kunden sind, wenn man so will, einschlägig. Saudi-Arabien, Bahrain, Aserbaidschan, Kasachstan, die Liste geht weiter. Und es ist ja kein Zufall, dass sich auffällig viele autokratische und diktatorische Staaten in eben diesem Markt tummeln, sich um diese Technologie bemühen, weil es allesamt unfreie Regime sind, die technologisch selbst gar nicht in der Lage wären, solche hochentwickelte Überwachungssoftware zu entwickeln. Also bedienen sie sich dieses privaten Marktes, der da unglücklicherweise entstanden ist. Und für diesen privaten Markt ist es auf der anderen Seite natürlich großartig, dass das alles Regime sind, die nie einen Mangel an Gegnern haben und vor allem nie einen Mangel an Ressourcen, wenn es um die Frage geht, was man aufwenden sollte, um jede Form von Freiheit, Demokratie, Widerstand zu unterdrücken.
Was einen aufhorchen ließ, war ja, dass auf dieser Liste auch Ungarn steht.
Ja, ich würde sagen, es sind ja unglücklicherweise nicht die ersten schlechten Nachrichten, die aus Ungarn kommen. Ungarn zählt für mich in die Kategorie der Länder, die, wo wir ja seit Jahren beobachten, dass ganz konsequent demokratische und große Freiheitsrechte, wie beispielsweise die Meinungs- und Pressefreiheit, rückabgewickelt werden. Es gibt einen guten Grund dafür, dass Reporter ohne Grenzen sich gerade entschieden hat, mit Viktor Orban, den ersten EU-Regierungschefs, in die Kategorie der Feinde der Pressefreiheit aufzunehmen. Etwas, was wir nun wahrlich innerhalb der EU nicht kennen. Und ich kann nur hoffen, dass die große Duldsamkeit, mit der vor allem die EU-Kommission auf solche Ereignisse in Ungarn zu oft geschaut hat, in diesem Fall jetzt nicht gelten wird und dass die im Raum stehenden Vorwürfe aufgeklärt werden.
Sie haben das Unternehmen in Israel schon angesprochen. NSO weist ja alle Vorwürfe entrüstet von sich. Wie glaubhaft ist denn das?
Also jedenfalls ist es so, dass es nicht das erste Mal ist, dass solche Vorwürfe gegen die Firma erhoben werden. Sie sind verklagt worden von Amnesty International, sie sind verklagt worden von WhatsApp. Und NSO räumt das ja auch ein und sagt, ja, die Technologie sei in der Vergangenheit immer wieder mal missbraucht worden, aber das führe dann sofort dazu, dass man die Kundenbeziehungen beende, so wie beispielsweise mit Saudi-Arabien. Nun sagen Sie, dass an dieser Recherche nichts dran ist. Wir standen in einem langen und intensiven Dialog mit der Firma und sind uns unserer Sache hier sehr sicher.
Merkt man denn eigentlich, wenn das eigene Smartphone infiziert ist, kann man sich vor Pegasus irgendwie schützen?
Also zunächst mal können Sie praktisch überhaupt nicht verhindern, dass es infiziert wird, weil Pegasus so erfolgreich ist, weil es das Modell der sogenannten Stillinfektion ist. Da ist kein Klick mehr, nichts, was Sie möglicherweise aufhorchen lässt und Sie sagen, Mensch, da gehe ich mal lieber nicht drauf, das drücke ich irgendwie weg, das klicke ich nicht an, sondern es ist die sogenannte stille Infektion. Sie merken überhaupt nicht, dass das Gerät infiziert worden ist. Ob es infiziert worden ist, lässt sich dann wiederum nur im Rahmen einer vergleichsweise aufwendigen forensischen Untersuchung feststellen. Aber ich glaube, es wird wie immer sein, in dem Maße, in dem diese Überwachung zunimmt, wachsen hoffentlich auch aus der Zivilgesellschaft, aus NGOs, aus technischen Einrichtungen Möglichkeiten, die auch allen zur Verfügung stehen werden, zu überprüfen, ob ihr Smartphone von einer solchen Überwachung betroffen ist.
Etliche Staaten spähen offenbar die Smartphones von Aktivisten und Oppositionspolitikern aus. Das war der Investigativjournalist Georg Mascolo. Über die Pegasus-Späh-Software aus Termingründen haben wir das Gespräch kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Unter dem Eindruck der Überschwemmungen wird hierzulande derzeit viel von den Folgen des Klimawandels gesprochen. Kaum jemand, der noch ernsthaft bezweifelt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen den Starkregen und der Aufheizung der Atmosphäre. Dabei ist Starkregen nun weiß Gott nicht das einzige Zeichen dafür, dass mit dem Klima etwas nicht stimmen könnte. Ein anderes deutliches Signal findet sich schon länger, allerdings unter Wasser. 600.000 Quadratkilometer Korallenriffe gibt es weltweit und der Großteil davon ist inzwischen massiv geschädigt. Steigende Wassertemperaturen führen zur Korallenbleiche, schließlich zum Absterben der winzigen Tierchen. Das Great Barrier Reef vor Australien steht beispielsweise gerade kurz vor der Einstufung als gefährdetes Welterbe durch die UNESCO. In Bremen beginnt heute die weltweit größte Korallenriff-Konferenz. Meeresbiologen sprechen unter anderem über Möglichkeiten, Korallen zu züchten, die besser mit hohen Wassertemperaturen klarkommen. Hintergründe von SWR-Umweltredakteurin Elke Klingenschmidt.
Was sich aktuell rund um den Globus in den Korallenriffen abspielt, das ist dramatisch, sagt der Meeresbiologe Samuel Nitzer vom Institut für Chemie und Biologie des Meeres in Wilhelmshaven.
Momentan kann man sagen, etwa 30% der Korallenriffe sind sozusagen zerstört und weitere 50% der bestehenden Korallenriffe sind auf jeden Fall akut gefährdet und bereits degradiert.
Und für Nitzer steht es zweifelsfrei fest.
Die Zerstörung geht momentan so schnell voran, zusammenhängend mit den CO2-Emissionen, die wir weiterhin in die Atmosphäre pumpen, dass die natürliche Vermehrung der Korallen nicht ausreicht, um die Verluste wettzumachen.
Dazu kommen aber noch andere Faktoren, wie ungeklärte Abwässer, die ins Meer geleitet werden, Überfischung und nicht zuletzt der Plastikmüll. Das ist einfach zu viel für die Riffe und deshalb so dramatisch, weil mit den Korallenriffen so viel zusammenhängt. Fischreichtum, Einkommensmöglichkeiten für lokale Fischer und die Riffe schützen nicht zuletzt auch die Küsten. Eine Möglichkeit, um die Korallenriffe zu erneuern, ist das sogenannte Aufforsten. Dafür nimmt man Bruchstücke von lebenden Korallenstöcken, die werden dann in Korallengärten aufgezogen und ins Riff ausgepflanzt. Es sind sogenannte Klone. Alle so vermehrten Korallen haben exakt das identische Erbgut.
Also das ist der gleiche Genotyp und die haben in der Regel auch die gleichen Mikroalgen und die gleichen Bakterien. Das heißt, wenn ein Stressfaktor dann eintritt, auf den dieser Klon eben sensibel reagiert, dann kann es mitunter sein, dass die ganze Population in einem Rutsch drauf geht.
Das bedeutet, um neue Korallen zu bekommen, die auch wärmeres Wasser vertragen, eignet sich dieses Verfahren nicht. Samuel Nitzer und sein Team setzen nun auf sexuell vermehrte Korallenlarven. Das ist ihnen auch erstmals in Deutschland gelungen, mit einem Hightech-Aquarium, das die Bedingungen eines tropischen Meeres exakt nachahmt. Ein Erfolg zwar, aber mit den wenigen im Labor erzeugten Korallenpolypen kann das Korallensterben nicht wirklich ausgebremst werden, sagt Nitzer.
Wenn man sich überlegt, die Korallenriffe haben eine Fläche von 600.000 Quadratkilometern, das per Hand aufzuforsten, ist doch eher utopisch.
Die Hoffnung der Meeresforscher liegt nun vor allem darin, dass sich die Meere durch den Klimawandel nicht weiter ungebremst aufheizen. Elke Klingenschmidt, SWR Umweltredaktion.
Und damit ist es gleich 12.27 Uhr. Für die deutschen Versicherer war das Jahr 2021 auch schon vor den aktuellen Überschwemmungen eine Katastrophe. Allein 1,7 Milliarden Euro Schaden haben nach ersten Schätzungen Hagel und Starkregen Ende Juni verursacht an Gebäuden und Autos. SWR-Wirtschaftsredakteur Michael Wegmer, lässt sich denn schon absehen, welchen Schaden die aktuelle Hochwasserkatastrophe verursacht?
Ja, für so eine Gesamtbilanz ist es noch etwas zu früh. Was im Moment passiert ist, dass große Versicherer ihre Gutachter aus dem gesamten Bundesgebiet zusammenziehen, bündeln und in die Katastrophengebiete losschicken, damit die sich eben vor Ort ein Bild machen können. Die Aussagen der Versicherungskonzerne ähneln sich aber alle. Sie schätzen das jetzige Hochwasser als das bisher schlimmste ein in Deutschland, was die finanziellen Schäden angeht. Das heißt, bisher stand da an der Spitze das Elbhochwasser von 2002 mit einer Schadenssumme von knapp 12 Milliarden Euro. Und allein der Schaden damals für die Deutsche Bahn zum Beispiel, überwiegend in Sachsen, lag bei rund einer Milliarde.
Die Bahn zählt ja auch jetzt schon sehr konkret Beschädigungen auf in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Was ist denn da alles kaputt gegangen?
80 Bahnhöfe und Haltepunkte zum Beispiel sind betroffen, sagt die Bahn, in beiden Bundesländern 600 Kilometer Schienen. Und das ist besonders dramatisch, weil die Reparatur da sehr, sehr lange dauern wird. Allein an der Ahr sind von 35 Brücken 20 zerstört, das sagt Bundesverkehrsminister Scheuer. Allein auf der relativ kurzen Strecke der Rhein-Ahr-Bahn sind 7 Brücken und ein Großteil der Gleise zerstört. Heute gibt es dazu eine erste Lagebesprechung im Ministerium. Aber auch hier ist es für eine Gesamtsumme zu früh, weil zum Beispiel erstmal technisch geklärt werden muss, wie Schlamm und Geröll von den Schienen überhaupt entfernt werden können.
Von der kleinen Kneipe bis zur großen Fabrik sind ja auch zahllose Unternehmen beschädigt oder zerstört. Was weiß man denn darüber?
Da haben sich die Meldungen in den vergangenen 24 Stunden wirklich gehäuft. Ein paar Beispiele. Das Factory Outlet Center in Bad Münstereifel in Nordrhein-Westfalen ist komplett zerstört. Das heißt, alle 50 Läden, die dazu gehören. Das Dorinth Hotel in Bad Neuenahr, Rheinland-Pfalz, ist ebenfalls zerstört. Teile der Fassade sind da weggerissen. Autos wurden ins Hotelgebäude gespült. Der Autozulieferer ZF hat ein Werk in Ahrweiler. Dort werden Stoßdämpfer hergestellt. Und auch das ist verwüstet. Bis zu 2 2 Meter hoch sei das Wasser dort in der Fabrik gestiegen. Und auch der Energiekonzern RWE ist betroffen. Einige Wasserkraftwerke sind ausgefallen und ein Kohlekraftwerk inklusive Tagebau ist überflutet. Und auch hier gibt es natürlich noch keine Gesamtsumme, aber es ist klar, wenn man das alles zusammenzählt, dass wir da allein für die Wirtschaft von einem großen Milliardenschaden sprechen. Jetzt schauen wir noch kurz auf die Börsendaten. Der DAX passt sich heute diesen Meldungen an, fällt stark, -2%. Das sind 15.220 Punkte.
Die aktuellen Börsen- und Wirtschaftsinformationen mit Michael Wegmer. Vielen Dank.